Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
Herzlich willkommen zu Mitmensch, dem Podcast vom Evangelischen Medienhaus in Bayern. Ich bin Elke Zimmermann, Redakteurin, und Mitmensch diesen Monat ist Rebecca Staudinger. Hallo Rebecca.
Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Du bist 26 Jahre alt und hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Ruhe in Frieden, bevor du stirbst. Das ist für in deinem Alter eigentlich nicht gewöhnlich. Wie kam es dazu?
Tatsächlich ist es etwas, wo ich in der Klinik lag, wo ich den Eindruck hatte, dass Gott mir das sagt. Und jetzt hat sich das natürlich einerseits auf die Krankenhaussituation bezogen, aber ich habe gemerkt, dass es eher eine Einladung war für mein ganzes Leben. Und genau, ich könnte jetzt ausführlicher drauf eingehen.
Da sprechen wir gleich weiter und ich bin gespannt, was du zu erzählen hast.
Danke.
Mitmensch ist Rebecca Staudinger. Rebecca, wir haben gerade schon gesprochen, Ruhe ist ja eigentlich was Untypisches, was Menschen in deinem Alter mit 26 so suchen. Mhm. Die suchen ja eigentlich Action und Leben und Vielfalt. Man könnte auch sagen, wenn du eine längere Krankheit überlebt hast oder hinter dir hast, dass du da auch eher auf Action aus bist. Wo kommt dieses Ruhebedürfnis her?
Mhm. Ich würde sagen, dass alle, die mich gut kennen, wahrscheinlich auch sagen würden, Ruhen ist etwas, was mir nicht so leicht fällt. Ich weiß noch, mein Papa hat mir oft mal die Challenge gestellt, einfach in den Tag hineinzuleben, weil ich tatsächlich eher visionär bin und gerne plane. Deswegen kann ich das voll nachvollziehen, dass es oft bei vielen Menschen so ist. Aber ich glaube, dass man sagt ja auch so schön im Deutschen, in der Ruhe liegt die Kraft. Und ich glaube wirklich, dass Gott uns oft auch so die Ruhe in ihm schenken möchte, damit wir da auftanken und aus so einem Überfluss geben können. Genau, deswegen glaube ich, dass Ruhe oft etwas ist, was total unterschätzt wird, aber was ganz viel Lebensqualität schenkt.
Ist es dann auch so eine eher innere Ruhe als eine äußere?
Ich würde sagen, es ist eine innere Ruhe mehr, aber ich glaube, dass es auch mit dem Äußeren manchmal zusammenhängen kann. Ich glaube aber, dass diese Ruhe, die Gott uns schenkt, oft unabhängig ist von dem, was wir äußerlich so erleben. Und das ist das Schöne daran, dass es nicht an irgendwas gebunden ist quasi.
Hm. Gehen wir mal den Schritt zurück. Also du hast ja eigentlich über die Hälfte deines Lebens bisher mit einer schweren Krankheit zu kämpfen gehabt. Mhm. Eine Form von Morbus Crohn, das ist eine Darmerkrankung. Mhm. Magst du darüber erzählen, was so die wirklich Höhepunkte oder Tiefpunkte dieses Wegs waren?
Ich glaube, es gab einige Tiefpunkte und ich glaube, viele haben sich auch erst so über die Zeit angesammelt. Ich weiß noch, dass ein großer Tiefpunkt ein Moment in meiner Teenie-Zeit war, wo ich sehr untergewichtig war, am sozialen Leben nicht richtig teilnehmen konnte, bis zu 10-mal am Tag aufs Klo gehen musste und auch ja, Blut im Stuhl zum Beispiel hatte. Und da einfach gemerkt habe, ich bin sehr, sehr anders. Also ich hatte das Gefühl, ich als Christ bin schon anders, aber dann zusätzlich mit der Krankheit, ich beschreibe das, wie wenn ich so den falschen Sechser im Lotto hatte. Und ich glaube, das hat so ein bisschen eine Isolation von Menschen auch in mein Leben gebracht. Und das ist was, wo ich wirklich mit zu hadern hatte. Ich glaube auch, was mich viel geprägt hat, auch danach noch im Kontakt in meinen Beziehungen. Und etwas, wo mein Herz auch erstmal heilen musste.
Also Kinder sind ja grausam. Hat da auch Mobbing eine Rolle gespielt?
Mobbing nicht direkt, aber schon ein Unverständnis. Und ich weiß auch, dass ich dafür manchmal sehr viel Verständnis hatte, weil mir einfach so bewusst war, wir leben einfach in zwei anderen Welten. Aber trotzdem hat das natürlich einen Schmerz hinterlassen. Und ich glaube auch, dass ich irgendwann angefangen habe, halt mich da so ein bisschen innerlich abzuschotten und einfach früh zu denken, okay, Menschen brauche ich nicht. Ich habe halt Jesus, ich habe meine Familie, die Gott sei Dank einen engen Zusammenhalt mit mir so hat. Aber ich war schon verletzt von vielen Kommentaren. Also ich weiß noch, wie Jungs dann auch gesagt haben, ja, du bist ja hübsch, ne? Aber wenn du ein bisschen mehr auf den Rippen hättest, dann würde ich dich eher in Betracht ziehen. Oder auch Schulkameraden, wenn ich dann gefehlt habe in der Schule, dann war das oft die Zeit, wo ich einen Schub hatte und es mir schlechter ging und dann mir die Hausaufgaben nicht gegeben wurden oder so. Weil da, wenn ich dann wieder in der Schule war, dann war das keine Krankheit, die man nach außen hin sehen konnte. Und ich glaube, dadurch war das halt für die ganz schwer nachvollziehbar.
Ich glaube, das ist generell so ein Problem, dass, ich meine, wenn man ein gebrochenes Bein hat, dann sieht jeder den Gips. Mhm. Oder wenn man irgendwelche äußerlichen Verwundungen eben vorzeigen kann, dann kann es jeder nachvollziehen. Aber alles, was sich so innen abspielt, ist nicht nachvollziehbar. Ja. Du bist ja jetzt auch gelernte oder studierte Psychologin. Mhm. Ist das was, was so in den Menschen drinnen liegt, dass sie da das gar nicht wahrnehmen können irgendwie?
Ich weiß noch, dass wir im Studium damals etwas über Ankerwerte gelernt haben. Also, dass man als Mensch immer wieder versucht, so die Sicherheit in einer Einordnung zu finden. Und ich glaube, dass man da im Umfeld immer wieder versucht, auch Schmerz einzuordnen oder Krankheit einzuordnen. Und deswegen glaube ich, dass es irgendwie was Natürliches ist, dass man immer wieder so versucht zu sagen, okay, wie schwer ist das jetzt, wie schlimm ist das jetzt? Ich weiß auch, dass Leute zu mir oft kamen und gesagt haben, oh, ich traue mich gar nicht von meinen Problemen erzählen, weil so schlimm ist das ja gar nicht. Aber ich glaube, das sehen wir überall in der Welt auch, dass man ja eigentlich sagen würde, hey, Leuten in Slums geht's eindeutig schlechter als wir, und das würde ich auch so unterstreichen. Und trotzdem gibt es in unserer westlichen Kultur auch Probleme, die genauso schwerwiegend empfunden werden können. Und wo ich auch glaube, dass ein Vergleich gar nicht hilfreich ist, weil man kann diese beiden Welten nicht vergleichen. Und ich glaube, genauso kann man auch psychischen Schmerz nicht mit körperlichen Schmerz richtig vergleichen.
Und letztendlich ist ja der Schmerz, den man gerade selber hat, immer der schlimmste.
Ja, genau. Ja.
Dein Genesungsweg hatte ja viele Höhen und Tiefen. Mhm. Welche Rolle hat da immer mal wieder die Hoffnung für dich gespielt? Mhm. Also diese Hoffnung, dass es jetzt dann diese Operation noch und dann haben wir es aber.
Das weiß ich noch. Damit habe ich mich viel beschäftigt, vor allem in meiner Jugendzeit. Gibt es auch ein Kapitel ganz ausführlich dazu im Buch. Aber um das so kurz zu fassen, ich hatte ja Jahr für Jahr immer wieder eine neue Therapie, wo es am Anfang ganz gut angesetzt ist und dann zum Ende hin noch viel schlimmer war als eigentlich am Anfang, weil die Wirkung nicht mehr ihre Wirkung gezeigt hat und die Nebenwirkungen zunahmen. Und ich weiß noch, ich habe ganz viel Hoffnung oft in dieses neue Medikament aber gesetzt. Also ich habe immer wieder gehofft, auch hoffentlich ist das jetzt der Durchbruch so, der auf mich wartet. Und habe gemerkt, dass ich dann am Ende, je höher die Erwartung war, also je höher die Hoffnung, desto größer die Hoffnungslosigkeit eigentlich am Ende. Und da habe ich für mich gemerkt, dass diese Bedeutung, dass Jesus sagt, er ist die lebendige Hoffnung für uns, dass das nochmal voll meine Gedanken gesprengt hat, weil ich dann wusste, stimmt, ich kann das in nichts setzen, was irgendwie von der Welt kommt, was irgendwie schwankt, was nicht beständig ist. Aber Jesus sagt, er ist die lebendige Hoffnung. Und dass wir ihn da drin erleben dürfen, egal wie schlimm es ist, er ist derjenige, der uns immer wieder so einen Lichtblick geben kann. Und was in der Bibel ja auch heißt, wir sind Kinder des Lichts. Also selbst egal wie dunkel es ist, ich glaube wirklich, dass es Teil unserer Identität sein darf, dass wir Hoffnung in uns haben.
Heißt es dann, dass du irgendwann nicht mehr auf Operationen, Medikamente, Therapien gehofft hast, sondern dass du gesagt hast, ich hoffe, dass Jesus mir mein Leben so weitergeben wird, dass es gut wird?
Das finde ich eine sehr gute Frage, weil ich glaube schon, dass es so natürlich in mir als Mensch auch drin ist, dass man natürlich irgendwie immer wieder hofft. Ich glaube, ich hatte aber Angst zu hoffen. Und ich glaube, der Punkt, wo man Angst hat zu hoffen, das ist ein ganz furchtbarer Weg, weil ich glaube, dann wird es richtig dunkel. Ich glaube, dann kommt so eine richtige Hoffnungslosigkeit rein. Und da ist es auch, glaube ich, manchmal gar nicht so schwer, Leute in dieser Hoffnungslosigkeit zu erreichen oder auch selber da rauszukommen. Und das ist das, wo ich sagen würde, da ist mir, glaube ich, Jesus nochmal begegnet so und hat dieses Ich bin deine Hoffnung, egal was passiert, egal ob du jetzt gerade siehst, dass es besser wird oder nicht, hab Hoffnung in mir, dass ich meinen Weg mit dir gehe. Und ich glaube, das ist auch was ich anderen heute zusprechen würde, dass egal wie die Umstände sind und ich weiß, dass das wirklich hoffnungslos sein kann, Und ich da nicht ermutige, einfach mal so ein Think Pink, jetzt irgendwie alles rosig zu glauben und zu denken und naiv zu sein, aber wirklich Jesus kennenzulernen in diesem Leiden, weil er weiß, was es bedeutet zu leiden, und trotzdem sagt er, es ist die lebendige Hoffnung.
Es gibt ja oft Menschen, die aus mehr oder weniger heiterem Himmel von irgendeinem schweren Schicksalsschlag gebeutelt werden und die dann sagen, ich werde jetzt geprüft von Gott. Mhm. Hast du das auch so als Prüfung gesehen oder war das einfach das, was auf einem Lebensweg halt passieren kann? Also war das für dich eine Prüfung?
Nee, also die Krankheit war für mich nicht eine Prüfung. Die charakterlichen Herausforderungen, sage ich jetzt mal, oder dieses Schleifen im Prozess, so wo mein Glaube an Jesus geprüft wird. Ich glaube, da hatte ich das manchmal als Prüfung erlebt, aber immer mit einem Blick von einem liebevollen Vater, der erzieht. Und das ist mir auch etwas Wichtiges. Das ist zwar nur ein Satz in dem Buch, aber ich habe an diesem Satz so gehangen, weil ich echt wollte, dass rüberkommt, wie ich Leid sehe. Und ich glaube, dass es so viele Fragen zu diesem Thema gibt. Und mir war wichtig, eben zu sagen, ich glaube, Leid kann wirklich vier unterschiedliche Ursachen, wahrscheinlich noch viel mehr, aber für mich gerade aktuell nach meinem Verständnis vier Ursachen haben. Und ich glaube, dass Erziehung eins davon sein kann. Ich glaube aber auch, dass es daran liegt, dass wir in der Welt leben, dass wir in einem Zerfall leben, dass es Menschen gibt, die auch Entscheidungen treffen, die immer wieder auch zum Leid anderer beitragen. Ich glaube auch, dass es geistliche Ursachen gibt und ich glaube auch, dass es tatsächlich ein Ausmaß von Flüchen gibt, die generationsmäßig eigentlich irgendwie einfach weitergegeben werden. Genau, deswegen glaube ich, Leid kann unterschiedliche Ursprünge haben und mir ist immer wichtig zu betonen, ich glaube nicht an einen strafenden Gott, ich glaube an einen Vater, der erzieht und der manchmal weiß, okay, jetzt lieber den temporären Schmerz, der dich schleift, als etwas, was in der Ewigkeit dann noch viel schlimmer wäre.
Wie war das Gefühl, als dir klar war, jetzt bin ich wirklich über diese Krankheit weggekommen, nach vielen Jahren und vielen Auf und Ab Gefühlen?
Ich glaube, dass es der Moment war, als ich mich von meiner Kinderklinik verabschiedet habe und da die letzte OP erstmal vorerst hatte. Danach kam dann doch nochmal eine, aber das war eigentlich so die in meinem Kopf offizielle letzte OP in der Kinderklinik mit all den Ärzten, die ich kannte. Und das war wie so ein dreifacher Abschied. Irgendwie der Abschied um ein Organ, wofür man lange gekämpft hatte, der Abschied von einem Arzt, den man lange kannte, der dann auch in eine andere Klinik gegangen ist, und der Abschied auch von diesem Lebensabschnitt, weil ich war fertig mit der Schule. Ich bin dann von der Kinderklinik in die Erwachsenenklinik und hatte da aber auch ganz andere Abstände zwischen den Klinikbesuchen und mir ging es besser. Also ich hatte da kein Medikament mehr, worauf ich eingestellt wurde, sondern einfach eine Lebensqualität wie nie zuvor. Genau.
Wie würdest du dann deine Jugend zusammenfassen als Abschnitt? Ist es was auch, wo du sagst, ich muss da was nachholen oder?
Ich glaube, es war ein Überleben. Ich glaube, dass mir das gar nicht so oft bewusst war. Aber ich habe das Buch auch in diese drei Teile kategorisiert, sage ich jetzt mal. Also so eine Phase des Überlebens, eine Phase, wo ich mit dem Tod konfrontiert war. Und danach dann, und das ist tatsächlich auch mein Lieblingsteil des Buchs, der dritte Teil, wo ich wirklich gemerkt habe, dass Gott mich aus diesem Überleben eigentlich so rausführt und mir eben zeigt, es gibt ein Leben in Fülle. Und da durfte ich, glaube ich, viel nachholen. Also ich weiß, dass ich da eigentlich weiterrennen wollte. Deswegen auch diese Ruhe. Ich finde es immer wieder so lustig, weil ich das, glaube ich, mein Leben lang weiterlernen werde. Es ist ja auch ein wichtiger Reminder an mich so. Aber ich glaube, ja, dass ich da viel nachholen durfte und dass Gott mir das wie so geschenkt hat. Und ja, da gibt es auch einen Satz im Buch, wo ich so sage, ich hatte das Gefühl, dass Gott mir was geschenkt hat, wofür ich nie gefragt habe.
Also du bist jetzt 26 Jahre alt, du hast Psychologie fertig studiert, du arbeitest seit Dezember als Psychologin, du bist Autorin, also hast ein Buch geschrieben, bist Sprecherin und Predigerin in einer Gemeinde, kümmerst dich um Jugendliche, auch ehrenamtlich oder halb ehrenamtlich, wie man es jetzt auch sehen mag. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wann du da mal irgendwie Pause oder was gemacht hättest oder wo jetzt dann eine Ruhezeit drin gewesen sein soll.
Also ich glaube, Eine richtige Ruhezeit hatte ich auf jeden Fall nach dem Abi. Also da hatte ich ein Jahr, da habe ich wirklich Ruhezeit gemacht, zum natürlichen Verständnis. Und ich glaube, dass ich das jetzt gerade auch mit allen neuen Veränderungen, die kommen, also das ist ja auch jetzt für mich total viel, was auf einmal erstmal jetzt kommt. Und super vieles Schönes, was ich mir auch vor Jahren so genauso erträumt und immer wieder auch im Gebet mit Gott so bewegt habe. Aber ich merke schon, wenn ich ganz ehrlich bin, dass das gerade auch ein Moment ist, wo ich so immer wieder versuche und reflektiere, okay, wie kann ich das wirklich leben, was ich auch an andere weitergeben möchte? Weil, wie du sagst, so, ich bin jetzt eben erst abgeschlossen mit dem Studium, fange jetzt an zu arbeiten, jetzt kommt das Buch raus, das habe ich natürlich vor 2 Jahren so das erste Mal richtig Hand angelegt. Die Jugend mache ich da schon länger und da bin ich auch immer wieder am Bewegen, wie geht's dort weiter? Und mir macht das alles Spaß, was ich mache, aber ich weiß auch, dass ich natürlich nur Mensch bin. Und ich glaube schon, dass Gott da auch Kapazitäten immer wieder erweitern und so für Zeiten auch ganz viel Kraft schenken kann. Und das erlebe ich auch. Aber ich will auf jeden Fall kein Leiter sein, der irgendwann ausbrennt. Und ich glaube, dass da die Gefahr ja bei vielen Menschen dann immer wieder so da ist. Und deswegen bin ich da gerade auch immer wieder am Schauen, okay, wie nehme ich mir Ruhe? Und da ist für mich auch mein Sabbat am Montag total wichtig. Also deswegen, am Montag ist bei mir Sabbat. Da schalte ich jetzt auch mein Handy aus, weil ich einfach gemerkt habe, selbst das lenkt mich zu sehr ab. Und da versuche ich wirklich nochmal immer aktiv Ruhe zu haben, aufzutanken und einfach bei Jesus zu sein. Genau.
Also heißt es dann auch für dich zu sein, alleine zu sein oder irgendwie in der Natur? Wie schaut so ein Sabbat dann aus?
Also je nachdem, wie müde ich bin, ich schlafe dann schon manchmal ein bisschen länger, so bis 8, 9 oder je nachdem, gell, wie müde eben. Und dann starte ich einfach ehrlich gesagt mit stiller Zeit in den Tag. Das kann variieren, dass ich dann sage, okay, ich starte jetzt erstmal mit einem Gebetsspaziergang und bin in der Natur. Also ich merke, Natur ist auf jeden Fall immer eine Komponente, wo ich am liebsten auftanke, wo ich richtig so die Schönheit auch von Gott so in der Natur einfach wieder entdecke. Und dann kann das aber auch so aussehen, dass ich Sport mache. Also dass ich dann sage, okay, ich gehe in der Früh vielleicht noch in den Pilateskurs oder ich treffe mich dann am Abend mit einer Freundin, wo ich weiß, da tanke ich auf. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man da halt reflektiert. Man kann ja viele Freunde haben und ich versuche dann wirklich beim Sabbat zu schauen, dass es Leute sind, wo ich weiß, da tanke ich jetzt auf, wenn ich mich da mit jemandem treffe. Und sonst verbringe ich auch gern Zeit für mich einfach, Zeit mit Jesus.
Wo kommt denn dein tiefer Glaube her? Deine Eltern sind ja auch Pastoren. Haben die dann wirklich viel richtig gemacht in deiner Erziehung? Oder weil es gibt ja Pfarrhäuser, wo dann die Kinder sagen, nee, danke, das war's jetzt.
Ja. Ich glaube, dass ich da auch durch Phasen gegangen bin. Also ich weiß, dass meine Eltern mich da total geprägt haben. Ich sage das auch bis heute noch. Meine Eltern haben auch immer wieder, finde ich, ihre Schutzfunktion als Eltern wahrgenommen, wo ich klein war und nicht immer alles verstehen konnte, was die Ärzte sagen. Und sie da ganz bewusst dann auch manchmal den Ärzten gesagt haben, okay, wir reden jetzt nicht vor Rebecca über ihre Zukunft, weil so wie die das ausmalen, war das wirklich keine schöne Zukunft. Deswegen sind sie jetzt auch umso glücklicher, dass ich jetzt lebe, wie ich lebe. Aber das schätze ich an meinen Eltern. Die haben immer so eine persönliche Beziehung mit Jesus vorgelebt. Also ich konnte das an ihrem Leben sehen und man sagt ja auch immer, auch in der Psychologie, man kann Kindern vieles sagen, aber eigentlich machen sie immer das nach, was man selber auch lebt. Und da kann ich echt von meinen Eltern sagen, das haben sie gemacht. Also sie haben da immer wieder ihre Werte auch gehabt und mich sehr geprägt, aber auch in eine Freiheit geführt. Also es gab auch einen Moment zum Beispiel, wo sie mich und meine jüngere Schwester zum Beispiel auch im Gebet losgelassen haben, gesagt haben, ihr dürft auch in eine andere Gemeinde gehen, ihr dürft ganz frei euren Weg mit Jesus gehen. Und ich weiß, auch in der Teenie-Zeit hatte ich, als es mir gesundheitlich für eine Phase ein bisschen besser ging, hatte ich, glaube ich, so 7 intensive Monate der Rebellion, würde ich sagen, wo ich schon einfach, ja, auch nochmal für mich Dinge hinterfragt habe und ja, da auch glaube, dass es wichtig ist, dass Eltern da auch ein Stück weit vertrauen, dass Gott ja derjenige ist, der dann führt. Man sagt ja auch so oft, Gott hat keine Enkelkinder, sondern nur Kinder. Und ich glaube, dass da Gebet aber eine wichtige Waffe ist, wo ich immer wieder weiß, meine Eltern haben so viele Jahre immer wieder für mich gebetet, aber hatten auch das Vertrauen, dass Gott seine Beziehung mit mir baut. Und das ist, glaube ich, das, wo mein Glaube herkommt. Es ist nicht nur aufgebaut auf dem Glauben meiner Eltern, sondern es ist meine persönliche Beziehung mit Jesus jetzt, die ich lebe.
Also Sie haben die richtigen Impulse gesetzt, eine gute Anleitung gegeben und wo du heute bist, das hat sich dann für dich selbst entwickelt. Also da musstest du
mit
selber
ihrer
durch.
Hilfe. Also ja, auf jeden Fall mit ihrer Hilfe, weil sie schon, und das liebe ich an meinen Eltern, ich wusste zu vielen Themen, wie sie dazu stehen. Und trotzdem hatten wir so eine Beziehungsebene, dass wir in den Dialog treten konnten. Und da glaube ich, dass es auch wichtig ist, manchmal so Orientierung zu geben. Also ich bin schon Fan davon, dass Leute einfach ja die Wahrheit hören, dass sie auch so wissen, okay, was ist das? Was bedeuten diese Dinge in der Bibel heutzutage? Vor allem in einer Welt, wo Wahrheit immer wieder mit meiner, deiner Wahrheit auch vertauscht wird. So. Und ich glaube schon, dass es die Wahrheit gibt. Ich glaube schon, dass es Jesus ist, der sich als Wahrheit auch definiert. Und das durfte ich bei meinen Eltern sehen. Und trotzdem war da nicht die Hürde da und die Gnade hat nicht gefehlt, wo ich wusste, okay, hier treten wir in den Dialog, auch wenn es mich viel kostet, auch wenn Scham und Schuld und ganz viel dabei ist. Ich weiß, am Ende siegt die Liebe da auch. Und das ist, glaube ich, wichtig, diese Wahrheit in Liebe, wie man immer so schön sagt. Gell?
Ich habe noch ein letztes Thema. In deinem Buch kommt auch vor, dass die Beziehung zu Psychologinnen sehr wichtig war, besonders zu einer. War das dann auch so ein Vorbild, dass du dann auch das Studium absolviert hast und selber heute auch Psychologin bist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube auf jeden Fall, dass sie mich da geprägt hat auch und auch in den Anfängen von meinem Studium tatsächlich begleitet hat. Ich glaube, dass es aber die Krankheitsgeschichte davor noch war, die mir gezeigt hat, okay, das, wenn man glaubt, das ist natürlich richtig cool. Und wenn man dann aber auch noch psychisch Tools irgendwie hat, wo ich auch glaube, dass Gott uns da diese Tools an die Hand gibt, dann ist es eine Waffenkombination so. Und ich glaube wirklich, dass wir da eben Körper, Seele, Geist auch sind und Gott da uns überall begegnen und auch Heilung schenken möchte. Und ich glaube, das war dann auch so der Ansporn, diese eigene Erfahrung, aber auch die psychologische Begleitung, die mir einfach gezeigt hat, da ist ganz viel möglich. Und dann aber auch dieses Eigeninteresse. Also ich glaube, dass ich jemand bin, der sehr gerne so analytisch denkt, immer wieder auch ja viel am Denken ist generell. Und ich glaube, da habe ich so eine Stärke, zugleich auch Schwäche wahrgenommen, wo ich gemerkt habe, okay, vielleicht machen wir was damit. Und letztendlich hat dann mein Papa aber da eigentlich einen Anschubs gegeben, weil ich ehrlich gesagt nach der Krankheitsphase erstmal dachte, ich weiß gar nicht, ob ich studieren will. Also vielleicht gehe ich auch irgendwie so einfach in die Mission mit Jesus, ist auch total okay. Und heute bin ich dankbar, dass ich eigentlich da Zeit hatte zu studieren, auch wenn ich manchmal, glaube ich, gerne vorausgesprintet wäre.
Geht alles nicht schnell genug?
Ja, oder? Manchmal. Ich glaube schon, dass es manchmal in mir so war, dass ich durch auch dieses Überleben ganz oft eigentlich Angst hatte, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ich noch lebe, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich habe. Und ich glaube, dass dadurch schon so ein innerer Druck oft in mir hochkam, das muss jetzt passieren. Und wenn es nicht jetzt passiert, ist ganz, ganz schlimm. Und vielleicht verpasse ich ja dann auch irgendwie Gottes Zeitplan. Und ich glaube, dass Gott da aber den perfekten Zeitplan hatte und schon immer hatte. Und ich einfach lernen durfte, da eben in Frieden zu ruhen, bevor ich sterbe.
Ja, Rebecca, dann danke ich ganz, ganz herzlich fürs Gespräch.
Ich danke.
Und Ruhe. Genau. Ruhe finden ist wirklich, glaube ich, ein ganz großer Punkt.
Ja, ich glaube vor allem in der heutigen Zeit, wo Frieden oft so ein rares Gut ist. Ist auf jeden Fall eine Einladung, die ich nochmal an alle weitergeben möchte. Ruhe in Frieden, bevor du stirbst.
Dankeschön.
Mitmensch, neue Folgen gibt es an jedem 1. im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de/mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.